Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Heute haben wir eine ganz besondere Folge. Das sage ich ja eigentlich immer, weil für mich jede Folge besonders ist. Aber diese Folge wird ausgestrahlt das erste Mal am 2.1., also im Januar. Wir nehmen sie jetzt gerade kurz vor Weihnachten auf. Mit dem Hinblick darauf hin, dass viele Menschen im Januar einen Dry January machen. Also ich werde den wahrscheinlich auch machen. Und ich freue mich besonders, dass Nicole Klaus den Weg heute zu mir nach Dahlem und den Wildschweinen und den Füchsen gefunden hat. Nicole Klaus ist Autorin für alkoholfreie Getränkebücher. Sie ist kulinarische Journalistin und sie ist auch Gastronomieberaterin. Liebe Nicole, ich freue mich sehr, dass du da bist heute.
Ich freue mich auch. Hallo.
Herzlich willkommen. Und da dies eine besondere Ausgabe ist, trinken wir auch heute das erste Mal, seitdem ich im Podcast habe, kein Champagner, sondern etwas Alkoholfreies. Und ich habe etwas mitgebracht aus unserem Restaurant Tim Rauer. Und zwar gibt es eine Brauerei, eine Sake-Brauerei, die hier in Berlin Sake produziert, in Wedding, in einem Keller, der inzwischen sehr schön ausgebaut ist. Die heißen Reigen. Und dort habe ich einen Amasake mitgebracht. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was ein Amasake ist, ist ein traditionelles, süßes, und wir sehen das jetzt auch hier im Glas, dickflüssiges, sehr milchiges Getränk, japanisches Fermentationsgetränk aus Reis, Koji, das ist ein Schimmelpilz, und Wasser. Und damit würde ich gerne mit dir anstoßen, liebe Nicole, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich bin gespannt.
So, für diejenigen von euch, die jetzt gespannt sind, was ist Amasake, was ist Sake, warum produzieren die hier in Berlin Wedding? Auch da wird ein Podcast kommen in den nächsten Monaten. Da freue ich mich sehr, zwei Frauen dann bei mir im Podcast zu haben und dass wir uns auch darüber unterhalten. Aber jetzt zurück zu dir, liebe Nicole. Ich freue mich sehr und du hast ein ganz besonderes Thema, wo du einfach die Koryphäe drin bist. Und ich freue mich natürlich, dass du dafür auch Zeit heute gefunden hast.
Sehr gerne.
Stell dich doch bitte gern mal vor.
Also, ich bin Nicole Klaus und ich vertrage keinen Alkohol. Damit gleich mal klar ist, warum ich mein Thema bewege. Ich bin Halbjapanerin und ich habe noch nie so richtig Alkohol vertragen. Und meinen letzten fetten Rausch hatte ich zum Abitur, was schon relativ lange her ist. Ich wusste nicht mehr, mit wem ich getanzt habe. Ich wusste dann irgendwann, dass ich nach Hause kam. Aber ich fand dieses, ich trinke ein Glas Sekt und ich bin wirklich betrunken. Das ist sehr günstig, mich abzuschießen tatsächlich. Reicht dann einfach ein Glas Sekt. Ich hatte dann aber wirklich wenig getrunken, aber es gab damals wenig. Ohne. Es gab Cola, es gab irgendwelche Limonaden und es gab alkoholfreies Bier, nur nicht so gutes. Und ich habe eigentlich immer nicht getrunken, aber hatte immer irgendwie wenig Spaß beim Nichttrinken. Und es wurde dann noch ein Ticken schlimmer, als ich schwanger war mit zwei Kindern direkt hintereinander. Also ich war 5 Jahre sozusagen ohne Alkohol und das war vor 15 Jahren und das war nicht so leicht. Und ich erinnere mich noch, wir waren essen mit Freunden und ich sichtlich hochschwanger und ich kriegte im Restaurant, also meine Begleitung kriegten die Beschreibung über die Weine und die Storytelling und dann drehten sie sich zu mir um, sahen meinen dicken Bauch und fragten nur, mit oder ohne? Manch, was ist mit oder ohne? Ja, Kohlensäure. Also es ging um Wasser, mit oder ohne. Manch, super. Ich bin hier im 2-Sterne-Restaurant und ich kriege jetzt eine Wasserbegleitung. Ist hier ein Wassersommelier? Nee, ist, also wir haben jetzt hier Mineralwasser. Und mich hat das sehr geärgert, weil natürlich gerade die Sterne-Gastronomie sehr darauf aus ist, es allen gut gehen zu lassen und auch abfragt. Vertragen Sie Meeresfrüchte? Vertragen Sie was mit Zucker? Keiner fragt, ob ich Alkohol vertrage. Und das heißt, wenn ich vorher sage, ich trinke keinen Alkohol, habt ihr was für mich? Jetzt inzwischen ja, damals ja ein Saft oder irgendein Tee. Und ich fand das irgendwie schwierig, weil um das Essen wird sich wahnsinnig viel gekümmert und die Nichttrinkenden sind so ein bisschen der vergessene Gast, gefühlt zumindest, weil es einfach auch keiner gelernt hat. Das heißt, ich glaube, dass inzwischen, jetzt 2025, ist es einfach nicht zu trinken. Es ist einfach einzukaufen. Selbst in irgendeinem Supermarkt gibt es immer inzwischen vernünftige, alkoholfreie Getränke. Es gibt immer einen Tonic, das ist mein Hack. Egal wo ich bin, es gibt immer Tonic, weil alle Gin trinken. Das heißt, wenn ich immer so ein Saftensemble bekomme. Nicole, du trinkst doch nichts. Wir haben hier super Säfte für dich. Dankeschön. Dann habe ich irgend so ein Dragonfruit Erdbeersaft, aber mit Tonic kann man das gut trinken. Ja, mhm. Das heißt, Zitrone rein, Eis rein, ich habe einen relativ guten Drink. Ja, ich helfe mir dann selber. Aber ansonsten gibt es gute Getränke, wisst ihr selber am besten. Und insofern ist es eine gute Zeit, um nicht zu trinken, finde ich.
Ja, und viele nutzen zum Beispiel jetzt dann den Januar, also nach Weihnachten und Silvester, um trocken zu trinken. Das ist sozusagen mit 0%. Mhm. Wir hatten hier schon gerade darüber gesprochen, ob die Menschen dann so mixen, also mal was trinken, mal nicht, oder ob die das durchziehen. Und ich kann von meiner Erfahrung hier sagen, dass die ich kenne, die das machen, und auch die Gäste, die zu uns kommen im Januar, die sagen, sie machen Dry January, die machen das komplett durch das Menü durch. Mhm. Wobei man es bei uns auch flexibel handhaben könnte, weil wir ja Weinbegleitung da haben und man sagt, man will ein Glas trinken und das Rest, den Rest alkoholfrei, dann ist das gar kein Problem. Und das, was du angesprochen hast, ist dieses, ich glaube, es gibt viele Restaurants in Berlin, die ja das auch erkannt haben, wie wichtig das ist, da auch ein schönes Genusserlebnis zu bieten, auch was die Getränke angeht, die nicht alkoholischen. Und viele haben sich mit Kombucha und all diesen Sachen beschäftigt, machen es ja teilweise auch selber. Und auch ihre Teemischung und alkoholfreie Biere. Da gibt es ja so tolle Sachen. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit jemandem aus Frankreich, der alkoholfreie Weine anbietet, die gereift sind zum Beispiel. Das war ganz toll. Das habe ich dieses Jahr durch die Grand Table du Mont kennengelernt. Das ist ein Partner von uns. Und man merkt so, dass in der Top-Gastronomie das überall Einzug hält und dass man aber auch teilweise, finde ich, in einfacheren Restaurants inzwischen schon mal einen Kombucha bekommt, auf jeden Fall.
Und auch einen selbstgemachten Kombucha. Ja, man kann natürlich auch welche kaufen. Es gibt ja gute Kombucha, die man kaufen kann. Ich merke, das sackt so langsam durch, ich glaube auch ein bisschen, weil die Leute weniger trinken und weil ihr in der Gastronomie, ihr verdient ja auch Geld mit den Getränken. Mhm. Und wenn ich in ein Restaurant gehe, wo es keine guten Getränke gibt, dann bleibe ich bei Wasser. Gerne auch ein gefiltertes Leitungswasser. Und dann verdienst du an mir 4,50 Euro. Ja, und das ist, also verdient, das kostet dich Geld eigentlich. Das heißt, wenn ich Gastronomen berate, die sagen, warum soll ich denn jetzt hier alkoholfrei anfangen? Ich, naja, weil ihr einfach sonst kein Geld verdient. Und wenn wir mit Freunden entscheiden, essen zu gehen, dann gehen wir essen, wo es eine alkoholfreie Begleitung gibt. Das heißt, wenn es keine gibt, gehen wir da nicht hin. Das heißt, ihr verliert nicht nur mich, sondern vielleicht noch vier andere Leute, die dann auch eben keinen Umsatz machen. Das ist so ein bisschen so wie mit Schwangeren. Schwangere im ersten Kind sind die besten Kunden, die ihr haben könnt, weil die noch haben sie keinen zu Hause, was Kleines. Sie haben noch Zeit und bereiten sich vor, aber die sind total drauf aus, Spaß zu haben. Und die haben keinen Bock auf einen Orangensaft aus dem Wasserglas. Das ist das, was man immer noch bekommt, tatsächlich. Also man glaubt gar nicht, wie häufig mir ein Orangensaft hingestellt wird oder ein Traubensaft, nichts gegen Traubensaft, aber zur Käseplatte vielleicht. Ja. Aber ich möchte nicht 6 Gänge mit dem Saft verbringen. Das sind erstmal 1 Liter Saft oder 1,5 und ansonsten habe ich auch wirklich viel Zucker und Säure im Bauch.
Wenn man sich deine Bücher anschaut, rezeptierst du ja auch zum Beispiel Drinks, habe ich gesehen, oder dass auch Sirupe hergestellt werden. Da spielst du aber auch mit Säure und Süße.
Ich spiele, weil tatsächlich ist Getränk ohne Säure und Süße ist Tee. Also ich finde, es gibt Speisen, die brauchen Säure und die brauchen Süße. Und so ein Kombucha, der hat ja auch eine ordentliche Kraft, aber eben keine, die mit irgendwas Künstlichem kommt, sondern das ist eine fermentierte Kraft. Ich bin ja auch ein großer Fan von Brottrunk. Ich weiß nicht, ob du schon mal Brottrunk pur getrunken hast.
Nein,
ah, der Blick
nicht.
Ist schön. Brottrunk ist wahnsinnig gesund und Brottrunk ist im Prinzip ist das Ergebnis von mal ganz platt Sauerteigbrot mit Wasser vermischt und dann abgeseitet, da hat man so ein bisschen so ein trübes Getränk, so ein bisschen wie der Amasake und hat wahnsinnig tolle fermentierte Noten. Und wenn du so einen Schwupps Brottrunk in den Saft gibst, hast du gleich so ein Aha. Interessant, ja, aber es ist eben bei 0,0. Das heißt, man kann Fermentation einfach auch nutzen, ohne Alkohol zu produzieren, wie es bei Wein der Fall ist. Und ich glaube, dass immer mehr Gastronomen auch anfangen, sich schlau zu machen, so wie ihr auch. Ihr fragt eure Lieferanten, habt ihr auch was Alkoholfreies? Alkoholfreier Wein ist so ein bisschen nicht so mein Freund tatsächlich. Und man muss auch, glaube ich, lange suchen, bis man was Gutes hat, schätze ich mal, dass auch nicht der erste euch gefallen hat, oder?
Ich habe ehrlich gesagt auch lange einen Bogen drum gemacht, bis ich dann die ganze Verkostung jetzt hatte.
Ja.
Und die machen auch einen schönen alkoholfreien Rosé,
ja.
Champagner, Anführungsstrichen.
Okay.
Und so eine Sache. Und das ist wirklich richtig schön, also macht Freude.
Das ist gut.
Ich meine, es ist ja auch dieses, man sieht das im Glas Perlen und man freut sich einfach, wenn das natürlich dann gut zum Essen passt und einen guten Essensbegleiter hat und man nicht so auf dem trockenen Wasser sitzt.
Ja.
Und wir arbeiten auch viel mit Perlenakquitte und Sachen, wo die wirklich mit Liebe gemacht wurden in Deutschland. Ja. Denke, das wird auch immer mehr kommen, dass die Menschen dafür offen sind, selbst die, die gerne Alkohol trinken, weil es ist doch auch eine schöne Abwechslung. Man muss sich ja auch nicht immer so ganz
abschießen. Ja, sie traut sich nicht zu sagen, ich sag's einfach. Tatsächlich ist alkoholfreier Wein, finde ich, manchmal im Pairing. Man muss das Pairing neu denken, weil ein alkoholfreier Riesling oder ein entalkoholisierter Riesling hat einfach weniger Kraft als ein Riesling. Das heißt, wenn du sagst, ich bin gewohnt, das zur asiatischen Küche anzubieten, schafft der Riesling prima einen Curry, aber der alkoholfreie schafft es eben nicht. Der ist quasi fast wie Wasser. Das heißt, man muss, wenn man anfängt, mit alkoholfreien Wein zu arbeiten, muss man da auch quasi wie so Pairing-Regeln neu aufbauen. Und man muss dann sagen, okay, wozu passt jetzt dieser alkoholfreie Riesling? Ja,
da muss man sich, glaube ich, einfach reinschmecken. Das ist genauso wie, wenn es bei uns ein neues Gericht gibt und wir dafür einen Wein suchen, dann sagen wir auch nicht, Pi mal Daumen, Chardonnay, Frankreich, könnte klappen, sondern wir suchen wirklich 4-5 raus, erstmal für den ersten Schwung und probieren das wirklich ganz konsequent, solange bis wir überhaupt in der Richtung sind, wo wir hinwollen. Und dann wird das so eine zuarbeitende. Ja. Kann schon sein, dass man 10 verschiedene Flaschen aufhat, bis man dann wirklich da ist, wo man sieht, dass der Wein dann auch das Gewicht nicht erschlägt oder irgendwas Seltsames an Säure rausbringt, die vorher nicht da war. Das gibt's ja alles.
Ja.
Oder dass der Wein so drüber steht, dass das Gewicht dann einfach verschwindet.
Ja.
Es gibt ja so viele verschiedene Situationen, die passieren können.
Ich sage immer in meinen Kursen, denkt einfach, die Speise ist die Queen und das Getränk ist Prinz Philipp. Gott hab sie selig. Das heißt, die Queen ist vorne im Scheinwerferlicht, die Speise ist der Star. Man kommt ja auch euch ins Restaurant für die Speise. Man kommt auch für die Weine wahrscheinlich, aber man kommt für die Speise. Und ich sage immer, das Getränk, das geht so ein bisschen wie so ein guter Kaschmirschal, legt sich drum rum, aber es stellt sich definitiv nicht nach vorne. Und ich habe neulich mal wieder in einem japanischen Restaurant auch einen Rotwein auf der Karte gesehen, wo ich denke, was mache ich jetzt mit diesem Rotwein zum Sushi oder wie zum Sashimi, das erschlägt total die Speise. Ja, das heißt, man muss schon darauf achten, wie stark ist die Speise, ist sie geröstet, sind da Röstnoten, sind da scharfe Noten drin. All das sind so Nuancen, die ganz klar den Weg in dein Getränk führen. Ja, und deswegen finde ich, ist eben ein starker Rotwein, da muss man einfach gucken, wozu er passt. Ja,
wobei das ja wahrscheinlich für die Menschen, die gerne einfach Rotwein trinken, wirst du nie für irgendwas anderes begeistern können. Dann in dem Moment, für die wird das der perfekte Wein sein zu dem Sushi.
Genau, aber die Regel ist ja bei euch auch so, wo du sagst, das Getränk darf die Speise nicht erschlagen.
Das ist schon so, dass wenn du bei uns ein Weinpairing probierst, kann es schon sein, dass du den Wein trinkst und erstmal denkst, puh, das ist aber jetzt ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und das ist sehr kräftig oder sehr rauchig oder sehr Dings. Das kommt dann erst mit dem, also das würde nicht sagen, dass die Weine bei uns hinten anstehen, sondern dass sie schon teilweise...
Das ist ein Partner, oder?
Ja, aber gleichberechtigt.
Ja, genau.
Und nicht, dass die Weine da hinten anstehen, weil dann brauche ich keine Weine.
Das muss schon Partner auf Augenhöhe sein, ja. Und im Zweifel... steht dann eben, also der Koch wird ja auch gefragt, oder die Köche. Ja, es ist ja nicht so, dass der Sommelier seine Begleitung bei sich im Kämmerchen macht. Das ist häufig so. Ich erlebe manchmal in Restaurants, dass der Koch sagt, oder die Köchin, ehrlich, ganz ehrlich, ich fand jetzt meine Speise ganz cool so und es wird jetzt nicht besser mit dem Getränk. Ja, also es ist ja schon auch ein, wie du schon sagst, eine Querverkostung, viele, viele Versuche, bis es dann eben auch sitzt. Ja, und das ist auch wichtig, finde ich, weil dann hat man das Gefühl, hier ist Profis am Werk, die einfach beides sehen. Ja, beides hat auch seine Kraft bei euch und auch deswegen kommt man ja auch zu euch. Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass diese alkoholfreien Getränke, die jetzt kommen, die machen es der Gastronomie leichter als vor 15 Jahren. Und ich glaube, die Ausrede, es gibt ja gar nichts, das zählt nicht mehr.
Das ist dann nur das Interesse, würde ich
sagen. Unbedingt. Und in Berlin, wirklich, hier muss man sich sehr anstrengen, nicht an einen guten Ort zu kommen, wo man was Gutes alkoholfreies trinkt. Das ist wirklich, oder findet. Auf dem Land ist es was anderes, aber ich habe mein erstes Buch bei meiner Mutter tatsächlich auf dem Land bei Hannover geschrieben. Ich habe den örtlichen Supermarkt zum großen Teil besucht für viele Dinge. Da gab es sogar einen reinsortigen Apfelsaft. Ja. Insofern, also wenn man so ein bisschen guckt und das alkoholfreie Regal ist jetzt heutzutage wirklich, das sind 10 Meter. Als ich Jugendliche war, da gab es eine weiße Brause und eine gelbe Brause und da gab es eine Cola und vielleicht noch ein Wasser ohne Gas und so Siruppe. Punkt. Und Saft. Ja, das heißt jetzt, liebe Gastronomen, da ist genug. Ja, das ist, deswegen ist es manchmal so ein bisschen eine Mischung aus, brauchen wir das eigentlich oder müssen wir uns mit beschäftigen, nervt ein bisschen und, aber die Ausrede gibt's nicht, oder die kann man jetzt auch nicht mehr gelten lassen, finde ich.
Ja. Da hast du absolut recht. Ich habe gelesen, du kochst ja auch sehr, sehr gerne.
Mhm.
Wenn ich mich richtig erinnere, warst du bei Bocuse?
Ich wollte. Also, ich wollte Köchin werden. Da war ich sweet 13, glaube ich. Meine Mutter sagte so, oh nee, ist das eine gute Idee? Und ich war sehr frankophil. Ich habe viel Austausch nach Frankreich gemacht. Meint sie auch, wenn du jetzt mal in Frankreich bist, dann machst du aber mal ein Praktikum, Leo. Ich bin keine Köchin geworden, weil es einfach auch, es war ziemlich schlimm. Ich meine, das war 1900, in den 80ern irgendwann, ja. Es wurde mit Töpfen geworfen und ich musste eine Brunoise schneiden und die war, völlig überraschend, war die nicht so, wie sie sollte und ich musste nochmal und nochmal. Die wurde angeschrien. Es war furchtbar. Das ist sicherlich nicht in allen Küchen so. Damals war das aber vielleicht noch eher so als heutzutage. Heute schmeißt keiner mehr hoffentlich mit Töpfen und mit Messern. Aber es war, also angeschrien worden bin ich 14 Tage lang durchgehend und meine Mutter sagt dann so, und, möchtest du? Ich so, nee. Ja, ich meine, wenn ich woanders gewesen wäre, ich hätte es auch nochmal versuchen können. Aber es war einfach, ich koche gerne, ich kochte immer schon gerne. Ich habe in meiner französischen Gastfamilie auch viel gekocht, französische Küche, il faut du beurre. Also ich habe Butter, habe ich lieben gelernt. Französische Küche ist allgemein was ja relativ schnell, man kommt da schnell rein. Deswegen wollte ich jetzt auch Köchin werden, aber ich wurde es dann einfach nicht und ja, ist halt wie es ist, ja. Aber ich meine, so der erste Eindruck ist ja manchmal so und ich glaube, dass viele Menschen in meinem Alter auch vielleicht die Köchin gelernt haben, vielleicht auch solche Erfahrungen vielleicht auch gemacht haben. Aber ich koche nach wie vor gerne, ich koche gerne privat und möglicherweise ist das dann auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie Köche privat kochen, Köche privat oder sind die froh, wenn sie nicht kochen möchten, ja, und müssen.
Ich glaube, das ist so Typen unterschiedlich. Ja, einige kochen dann auch zu Hause alles selber und andere sind froh, wenn sie essen gehen dürfen und mal nicht da irgendwas entscheiden müssen.
Genau, wenn man aber Familie hat, dann muss man halt gucken, da geht mir auch nicht immer essen. Ich kenne so ein paar Köche, die sagen, zu Hause mache ich halt eine andere Küche, ja, ich koche gerne, weil ich weiß, wie es funktioniert. Tröstenderweise mögen da die Kinder auch nicht alles. Das finde ich ja ganz beruhigend, dass das nicht nur bei mir so ist. Inzwischen sind meine Kinder 13 und 15. Es ist so Teenager-Phase, da ist es auch noch ein bisschen schwieriger. Aber kleine Kinder essen einfach nicht alles und dann ist das auch so, ja. Und ich glaube, da sagt man so als Köchin so, auch jetzt, ich habe hier sowas Tolles gemacht und möchte trotzdem keiner. Ja. Aber jetzt, wo wir hier Amasake haben, ich mache viel mit Miso. Also im Prinzip kommen ziemlich viele, in Getränke kommt bei mir viel Sojasauce. Manchmal brauchen Getränke ja so einen Ticken Salz. Und ich mache in Frischkäse, rühre ich Miso rein. Und das hat dann gleich so ein, das kriegt ein bisschen Umami und hat eben ein bisschen mehr Salz. Und meine Kinder hören gerade zum ersten Mal, dass da Miso drin ist. Tut mir leid. Sorry, wie ihr sagt. Aber es bringt einen Schwung rein, ja. Und wenn ich meine, auch in ein Getränk muss auch ein bisschen Umami und dann kommt der Umami halt, das Umami mit einem Tropfen Sojasauce, ja. Mhm. Und das Amasake könnte man jetzt auch sozusagen ein bisschen pimpen, indem man da guckt, wie, man ist ja schon Umami drin, aber ich mag es übrigens sehr gerne, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ja. Optisch ist es, liebe Hörerinnen und Hörer draußen, so ein bisschen wie beigefarbene Milch, würde ich sagen.
Wässrige Kondensmilch.
Ja. Und es ist so ein bisschen wie so Milch, Buttermilch vielleicht, sieht das Glas aus. Und es riecht nach Rose oder so. Mhm. Ist das parfümiert?
Nein,
also ist man nicht. Ist da Rosenblätter, meine ich? Sind da,
Nein. Es ist jetzt erst so rosig geworden. Wir haben das verkostet in unserer Schule. Mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und da haben wir da festgestellt, dass es so nach arabischen Rosen,
nach dem Öl.
Öl, Wasser, Gebäck riecht.
Ja. Ne? Auf der Zunge ist es keine Rose mehr. Aber in der Nase denke ich mir, oh, was ist da? Haben hier Rosenblätter drin gelegen? Toll. Und es macht auch ein bisschen satt natürlich. Ne? Es ist halt wahrscheinlich 100 Milliliter oder so. Wozu gibt's das nochmal?
Bei uns gibt's das zu einem Signature-Dish, unserem Wasabi-Kaisergranat mit einer Vinaigrette aus Karotten, Ingwer und...
Und noch was?
Und
ist das scharf, das Gericht?
So leicht.
Das ist dann, glaube ich, das ist dann echt dieser typische, der Kaschmirschal, von dem ich gerade gesprochen habe. Weil das geht, glaube ich, so, das legt sich so sanft drumrum. Und wie sind die Reaktionen der Menschen, wenn du es eingießt? Weil es sieht ja schon speziell aus.
Wir schenken es tatsächlich nicht im Glas aus, sondern in der Tasse.
Ach, in einer blickdichten Tasse.
Also, weil es, wenn das gesehen wird, auf den ersten Blick sich Don Gesso doch schwer tun im ersten Moment. Und dann kommt das aber, weil es geschmacklich eben auch sehr schön ist.
Selbst bei euch tun sie sich schwer. Ich hätte gedacht, bei euch, die sind doch offen und...
Ja, man kann ja auch ein bisschen auf dem Weg helfen beim Offensein.
Okay, das heißt, es ist in der Tasse. Und dann wundern sie sich, warum ich was in der Tasse kriege. Das ist ja auch zum Stolpern.
Nein, so aber es ist. Ich glaube, dass einige so manchmal eine kleine Hemmung haben und einen Stups brauchen.
Gute Idee.
Ja, naja, ist doch schön. Ich freue mich natürlich, wenn die Angebote so groß sind und Menschen auch mit so viel Enthusiasmus dann auch so Sachen probieren und also auch als Produzenten so sich so reinwerfen in so ein Thema. Und wir natürlich dann davon profitieren, von diesen ganz vielen kleinen, tollen Betrieben, die sich hier ein bisschen gründen und individuelle Sachen hervorbringen. Das ist natürlich toll für uns Gastronomen.
Also ich finde, wenn man in Berlin guckt, was es an Produzenten, an Geschäften gibt, man muss eigentlich nicht viel weiter reisen. Ich finde, man, also alkoholfrei ist man wirklich, also wirklich gut aufgestellt. Und der Berliner Gastronom, der mir neulich sagte, wissen Sie, Frau Klaus, aber ich habe da jetzt keine Zeit, 5 Jahre durch die Gegend zu fahren und in der Schaft der Schwäbischen Alb nach Ockenkraut zu suchen. Ich, wissen Sie, junger Mann, Sie brauchen einfach nur hier in ein gutes Geschäft zu gehen. Und gut ist es ja. Also es ist immer dieses, man findet das nur weit weg. Nee, Berlin ist echt super, weil das ist wirklich die Hauptstadt der alkoholfreien Getränkebegleitung. Also für mich ist es so. Und B, ist es einfach auch die Hauptstadt der der guten Geschäfte, die das anbieten. Ja, selbst im KDW gibt es inzwischen eine gute alkoholfreie Abteilung. Ja.
Ja.
Für die Touristen, die da hingehen, meistens sind es ja Touristen, da stehen eben auch alkoholfreie Spirituosen. Also man ist gut versorgt hier. Man muss keinen Alkohol trinken, wenn man nicht möchte. Und wenn jetzt dreut ja der Dry January und das ist ja der sozusagen der Feiermonat für sämtliche alkoholfreien Produzenten, stimmt, die jetzt aufrüsten. Und das ist ja die Hauptzeit. Und ich glaube, dass das wird jedes Jahr, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn ich so auf Instagram gucke, dass immer mehr Leute, die sagen, ich versuche das jetzt mal. Und jedes Jahr, es gibt immer so ein paar Fails, die sagen so, oh, Tag 10, das ist aber jetzt hart. Aber wenn die auch bei Wasser bleiben, dann wäre es für mich auch hart. Keiner will 10 Tage Wasser trinken. Aber ich mache die Augen auf, guck doch mal. Ich mache seit ein paar Jahren jedes im Januar so einen Dry January Kalender und stelle jeden Tag ein Getränk vor, was ich im Jahr kennengelernt habe oder was ich gut finde oder irgendein Hack. Und dann schreiben mir welche, ach so kann man das machen. Ja, ihr müsst nur so ein bisschen... Seid doch mal so flexibel, wie ihr beim Kochen auch seid. Seid experimentierfreudig. Macht Sojasauce in eure Getränke. Guckt mal, wie der Saft sich verhält bei einer Prise Fleur de Sel. Einfach mal lassen, ja. Und ich bin ja ein großer Tee-Fan und sage dir selbst aus dem Supermarkt-Tee, ich kann dir mit 5 Tees, kann ich dir 10 Gerichte begleiten, ja. Cold Brew, Hot Brew, auf Eis aufbrühen. Es ist einfach... Wenn du weißt, wie Tee funktioniert, dann ist das ein ganz tolles Getränk und es ist nicht süß, weil es möchte einfach nicht jeder dickflüssige, süße Säfte im Glas haben oder Tonics. Kann man machen, aber nur bitter ist auch nicht gut. Ja. Mhm. Und Tee sorgt immer zwischendrin für so eine Erholung für den Gaumen und dann kann man wieder mit irgendwas fermentierten starten. Ich möchte auch keine 10-Gang Fermentationsbegleitung haben. Das hatte ich nämlich mal.
Oh, das ist
war
auch hart für
ganz,
Magen,
das war nach Tag 5 ging es mir schlecht.
Ja.
Das war nicht in Berlin, das war in Hamburg. Und ich dachte so, ja, ich weiß, ihr könnt Kombucha, aber ganz ehrlich, gebt mir mal eine Pause zwischen. Und ich bin Fermentation wirklich gewohnt. Also ich trinke jeden Morgen ein Schlückchen Brottrunk. Ich bin viel mit, ich arbeite mit Sojasauce. Ich mache ja auch meine Getränke selber, Wasserkefir auch. Und aber Leute, die das nicht kennen, die haben ganz schnell auch einen Bauchschmerz, ja. Und deswegen finde ich, man muss den Gast auch zart ranführen. Ist eh schon schrill genug, keinen Wein im Glas zu haben. Ja. Und hier, so ein milchiges Getränk, das ist ja schon, das fordert ja ganz doll, ja. Und wenn da was Grünes im Glas ist oder was Knallrotes, was nicht aussieht wie Wein, das Auge trinkt bei dem buchstäblich mit. Und dann muss man, wie du schon sagst, muss ihn so ein bisschen anstupsen, so ein bisschen interessant machen. Ich habe neulich einen Kunden, da habe ich gesagt, mach doch einfach so Shots und sag zu deinen Stammkunden, hier, ich stell euch mal das alkoholfrei hin, guckt doch einfach mal. Kostet nichts. Danach sagt ihr mir, wie ihr es findet. Also einfach so zart ranführen. Muss jetzt nicht gleich das ganze Menü durchbegleiten. Ist ja auch irre, ja. Aber ihr seid Profis, ihr könnt das. Aber so junge Gastronomen, die sind froh, wenn sie den Abend überleben. Und dann müssen sie nicht auch noch 20 Gerichte alkoholfrei. Am besten noch jeden Tag anders, weil was der Markt hergibt, das dauert ja, wie du ja weißt. Und deswegen, die haben, glaube ich, alle so ein bisschen Angst, das zu machen. Und dann machen sie es gar nicht. Ich glaube, sie werden es einfach merken, weil sie weniger Umsatz machen. Und das ist ja, ich meine, wir wissen alle, wie es gerade aussieht. Und ich meine, mit der Mehrwertsteuer, vielleicht wird es ein bisschen besser, aber... Leute müssen halt essen gehen. Wenn sie nicht zu dir kommen, machen sie keinen Umsatz. Ja. Mhm. Und die Winzer müssen auch Geld verdienen, weil sie merken, Leute trinken weniger Wein. Ja.
Ich denke auch, ja, dass es deswegen auch so ein Umdenken gegeben hat, auch bei den Winzern, dass sie sozusagen alkoholfreie Weine herstellen, weil die Alternative ist, gar nichts zu verkaufen, sage ich mal.
Genau.
Sich damit eben auch auseinandersetzen müssen.
Und die Weinhändler müssen sich daran gewöhnen, dass sie nicht nur Wein im Sortiment haben. Weil bis jetzt ist es so, das einzige alkoholfreie ist der Korkenzieher, den ich kaufen kann. Ja. Und ich war mit Holger Schwarz vor 3 Jahren in Heilbronn bei einer Tagung für Weinhändler. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, Weinhändler, wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, müsst ihr einfach auch was Alkoholfreies anbieten. Weil wenn Herr und Frau Müller kommen... Frau Müller trinkt, Herr Müller trinkt nicht und Herr Müller kauft dann auch nichts. 0 Euro. Aber wenn ihr ein cooles, alkoholfreies Angebot habt, dann macht ihr auch, weil die Kosten, die guten Sachen kosten ja auch was. Ich weiß nicht, was hier der Amasake kostet, aber es ist einfach Umsatz, ja, den ihr macht. Genau wie bei euch auch. Also wenn ihr mir nichts bietet, trinke ich fröhliches Berliner Leitungswasser. Ja. Dann lachst du nicht mich nicht mehr, wenn du doof. Ja,
nee, finde ich auch. Ja.
Doof. Genau. Und dann sagen die, ja, aber was sollen wir denn anbieten? Mach ich ganz ehrlich, googelt alkoholfreie Getränke, googelt Proxys, das sozusagen die Stellvertreter für Wein. Und es wird, das Internet ist voll davon, ja. Man muss halt nur Bock drauf haben.
Vor allen Dingen auch, man muss ja zum Beispiel auch beim Aperitif auf nichts verzichten. Man kann ja auch einen Gin Tonic trinken, zum Beispiel, wenn man möchte, alkoholfreien.
Genau.
Da gibt's ja diese Laori.
Zum Beispiel.
Sind ja inzwischen auch relativ bekannt. Und die, also das habe ich auch schon probiert. Also für mich ist halt der Vorteil, trinke ja gar keine Spirituose, schon seit 20 Jahren nicht
mehr. Aha.
Mhm. Weil ich es nicht vertrage. Also wenn ich da ein Schlückchen von trinken würde, dann
geht's dir nicht gut.
Nicht nur nicht gut, dann muss ich ins Krankenhaus.
Oh nein.
Ja, weil dann...
Ist das die Alkoholmenge oder?
Das ist so, hat irgendwas passiert da mit meiner Gehirnchemie und dann ist das echt schon richtig böse. Deswegen bin ich jetzt inzwischen kein Gin Tonic Trinker hier.
Also früher habe ich, wenn ich alkoholfrei getrunken habe, ich habe es vor meinem inneren Auge, du bestimmt auch, irgendwas Buntes, gerne mal irgendeinen Saft mit noch einem Saft und einem Sirup gerne mal und dann noch ein bisschen Minze rein und vielleicht ein bisschen Zitronensaft und dann Flamingo und ein Schirmchen. Und das war so ein super süßes Ding und das ich dachte lange, so schmeckt ein alkoholfreier Cocktail, ein Mocktail. Und ich finde, Mocktail ist das genau der richtige Name dafür. Ich finde sonst für alkoholfreie Drinks, Mocktail finde ich ein bisschen despektierlich, aber weil to mock heißt ja sich lustig machen, also das macht sich lustig über einen Drink. Aber seitdem ist die ersten, also Seedlip war mein erster alkoholfreie Spirituose, die kam, hat dann beim ersten Buch, glaube ich, 2017 raus und dachte ich so, oh cool, es ist nicht süß, es schmeckt wie erwachsen. Und die Headline von Seedlip war ja What to drink when you're not drinking. Das heißt, wir reden über was Gutes im Glas haben, wie du sagst, nicht im Kinderglas, sondern ein vernünftiges Cocktailglas, eine vernünftige Cocktail-Deko drauf und was Vernünftiges Erwachsenes im Glas, damit ich mich nicht veräppelt fühle.
Naja, und auch nicht geschmacklich irgendwie irgendwas zusammengepanscht, wo du denkst, oh, das hätte ich mir auch alles sparen können. Also, weil ich bin auch selber nicht so ein Süßtrinker, deswegen halte ich oft dann auch immer Abstand, auch wenn ich Lust hätte, was Alkoholfreies, Mocktail zu trinken, sag ich. Aber oft klingen für mich die Rezepturen dann so eine Geohrleute an, wenn ich eine riesen Insulinausschüttung haben möchte.
Dann nehme ich das gerne.
Ja. Und morgen um hätte Krankheiten, Zuckerkrankheiten, dann kann ich das nehmen. Ja. Also es ist natürlich schön. Also ich finde es total positiv, die Entwicklung. Selbst bei meinem griechischen Restaurant überlegen die jetzt auch gute alkoholfreie Alternativen sich zuzulegen, weil sie eben merken, dass sie öfters auch Paare haben oder größere Gruppen, wo einige trinken und einige nicht und die halt mit ihrem Wasserglas da sitzen und ein bisschen traurig daher schauen. Ich meine, ist doch toll, dann hat man ein Zusatzgeschäft, was einem normalerweise ein paar Noren gehen würde.
Und die kommen auch wieder.
Genau.
Ja, weil die Leute sagen, also wieder nochmal Schwangere, ne? Oder Mütter allgemein und Väter, die am nächsten Morgen auch frisch sein müssen, weil morgens um 3, wenn jemand weint, dann muss man halt auch klar sein. Und mein Mann trinkt sowieso auch weniger, weil wir bei uns gibt's auch fast keinen Alkohol mehr zu Hause. Er muss hier immer was kaufen, wenn er möchte. Ich bin auch keinen Spaß im Mittrinken. Da muss er halt eine ganze Flasche trinken. Er ist ein großer Fan von diesen 0,375 Flaschen, gibt es nicht mehr so viele, weil meinte, das ist okay für mich, aber eine ganze Flasche trinke ich auch nicht mehr. Aber wir haben viele Freunde in meinem Alter, ich bin ja schon ein bisschen älter, die einfach weniger trinken aus diversen Gründen. Und die freuen sich alle, wenn sie sagen, hey, ich habe Genuss im Glas und das darum geht's ja. Ich habe auch Spaß, ich habe halt nicht die Wirkung. Ich meine, so einen Wirkungstrinker, den kriege ich nicht mit meinen Getränken. Der sagt, ey, Frau Klaus, ich will mich abschießen. Ich, okay, dann go. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte einfach einen guten Abend haben, ich möchte zu jeder Speise ein spannendes Getränk haben oder einfach einen guten, nicht süßen Cocktail. Und das war mein Aha-Moment, als ich auch den ersten alkoholfreien Gin, das ist wunderbar, es ist nicht süß, ich habe ein vernünftiges Glas, ich stehe da nicht so wie so eine 13-Jährige auf so einer Familienfeier und ich zahle dafür trotzdem ja inzwischen auch, weiß nicht, 12 Euro oder so. Und deswegen auch bei Bier ist es so, früher gab es auf dem Oktoberfest oder im Biergärten in Bayern hat man so ein extra Glas gekriegt, wo drauf stand, alkoholfrei.
Also so ein Feuerwerk noch so, oh, der trinkt ist, alkoholfreies
Genau, mit so einem
Bier.
Neonschild über mir, sie trinkt ohne. Und inzwischen ist es total selbstverständlich, es gibt fast alle Brauereien haben alkoholfreie Bier und zwar gute. Ja, und nicht so ein, also entalkoholisiertes Bier ist genauso sexy wie entalkoholisierter Wein. Aber gebraute Biere, die stoppen einfach die Fermentation. Das heißt, du hast einfach ein fermentiertes Getränk mit einer natürlichen Kohlensäure. Und zum Beispiel so ein Prosecco, ein alkoholfreier, da wird halt dann die Kohlensäure zugesetzt, auch schnell wieder draußen. Ja, also was nicht natürlich bubbelt sozusagen, bubbelt dann ein bisschen weniger und schneller auch ohne. Also kleine Gläser kalt machen, lieber nachschenken. Und deswegen ist es diese ganzen Biere, ich bin so froh über diese Biere. Ich bin ja einen Marathon gelaufen in meinem Leben vor ein paar Jahren und das Zielbier ist ein alkoholfreies Weizen. Seitdem bin ich ein großer Fan von alkoholfreiem Weizen. Aber es aber schmeckt. Ja, es gibt schlechte Biere und es gibt einfach gute. Und auf dem Oktoberfest verkaufen die relativ viel alkoholfreie Biere inzwischen.
Mag man gar nicht glauben,
mag man gar
oder?
Nicht glauben, weil es gibt ja auch mal Menschen, die sich nicht komplett abschießen
mag
wollen.
Mag man auch nicht glauben.
Und ich habe Freunde, die trinken dann, die fangen an mit und dann die letzten 10 Biere sind dann ohne. Ja, und die sitzen dann schön. Aber nicht mit dem
oder
Wasser.
Auch so ein, also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich habe immer von Berlo Naked im Kühlschrank.
Mhm. Super Bier.
Wahnsinnig schön, finde ich. Das ist so ungewöhnlich. Und ich glaube, sie haben ja noch eins ausgebracht, was so 0,0 hat.
Mhm.
Was ich schön finde, ist, wenn ich zum Beispiel Wein getrunken habe und danach nochmal so ein alkoholfreies Bier von denen, dann merke ich so richtig, wie so ein bisschen, ich bilde mir immer ein paar Elektrolyte nochmal in meinen Körper.
Bier ist gesund. Wie eine Mahlzeit, so ein gesunden. Ja, ja.
Genau. Ja, und dann, wenn ich, schlafe ich einfach entspannter und ja. Das ist natürlich auch schön, weil man trägt da nicht noch ein Glas, sondern man genießt einen tollen Geschmack.
Genau.
Man hat dieses Biergefühl, einfach dieses schöne Mundgefühl auch. Und trotzdem, also da muss man auch nicht auf Genuss verzichten, finde ich. Man muss, glaube ich, manchmal nur über seinen Schatten springen und diese Dinge probieren. Also du hast recht. Ich glaube, Menschen, die sich wirklich dann abschießen wollen, oder diesen Alkoholkick wirklich brauchen, die wird man dann nie abholen können. Aber selbst da, vielleicht kriegt man ja immer dazu, dass immer was probieren und dann merken.
Ist gar nicht so schlecht.
Nicht
Frau
so
Klaus
schlimm, genau.
Für alkoholfrei nicht schlecht. Und man sieht es vielleicht ein bisschen vergleichbar, wie die vegane Richtung, die jetzt kommt. Fand ich vor 20 Jahren war, vegetarisches Essen auch nicht so sexy, ehrlich gesagt. Da habe ich immer so dieses Gemüse gekriegt und gerne den Bratensaft, weil es ja sonst trocken wäre. Super, wie sie essen kann, Fleisch, vielleicht Fisch, nee, Fisch auch nicht. Also ich esse ja Fleisch, aber wenn ich vegetarisch essen möchte, möchte ich auch bitte keinen Fisch. Dann möchte ich vernünftige Beilage, nett aufgemacht. Und jetzt ist es ja so, mitunter sind die vegetarischen Beilagen so spannend, da brauche ich gar kein Fleisch mehr. Ja, das heißt, es gibt ja auch inzwischen dieses Modulsystem in vielen Restaurants, wo man sagt, das Menü ist eigentlich vegetarisch und man bucht sich sozusagen das Fleisch dazu. Mhm. Ja, das heißt, inzwischen kann man, glaube ich, selbst nicht in großen Städten ist vegetarisch eigentlich auf jeder Karte irgendwas. Und zwar nicht so ein komisches Gericht.
In Deutschland, ja.
In Deutschland, ja.
Ich gehe jetzt mal nicht in andere europäische Länder, weil das ist sehr viel schwieriger.
Das stimmt. Wir waren in der Bretagne jetzt ein paar Jahre und da gibt's alkoholfreie Biere, gute auch, Craft-Biere. Es gibt alkoholfreie Weine in normalen Supermärkten und es gibt auch ein paar Spirits, alkoholfreie. Und es gibt im Restaurant das aber alles nicht. Da habe ich dann ein Jus d'Orange oder so. Vielen Dank. Wenn du nach Skandinavien gehst oder nach England oder in Länder, wo kein Wein früher angebaut wurde, da sind die ein bisschen easier mit alkoholfrei. Also Dänemark oder Schweden oder Norwegen habe ich sensationelle alkoholfreie Begleitung gekriegt, weil das nicht so ein Dogma ist im Kopf. Mhm. Weil da gab es natürlich Schnaps, man wird ja auch getrunken, machen wir uns nichts vor. Aber Wein und Bier hier so Mitteleuropa, nun verändert sich ja auch gerade so ein bisschen die Breitengrade, wo Wein angebaut werden kann. Aber ich glaube, dass wir hier einfach so tief in diesem Alkohol sind, das braucht einfach wie so eine Gewohnheit, die braucht auch, bis die wieder geht. Es ist interessant, dass wir Mitteleuropäer brachten dann auch den Alkohol in die Länder, die vorher keinen hatten. Also Australien war kein Land, wo Alkohol hergestellt wurde und war ja eine Gefangeneninsel. Und die Soldaten, die diese Gefangenen nach Australien begleitet haben, wollten nicht ohne Alkohol sein. Und dann haben die ihre Destillerien mitgebracht und haben ihr Bier hergestellt. Alles klar, wie ist es heute? Hat auch ein Alkoholproblem, das Land. Ja, also ich glaube, dass das eine Frage von Haltung und eine Frage von Gewohnheit. Und wie ihr sagt, ihr habt ja am Anfang auch keine alkoholfreie Begleitung angeboten. Wie lange hat es gedauert, bis ihr sagtet jetzt?
Also wir hatten dann immer so vereinzelt Sachen, die wir ins Programm aufgenommen haben. Mhm. Aber es hat doch eine Weile gedauert, bis da bei allen das Verständnis dafür da war.
Ja.
Und jetzt macht es auch richtig Spaß. Also weil es dann auch eine neue Herausforderung, gerade wenn wir auch neue Gerichte haben, dann immer wieder das wirklich Passende dazu zu finden. Immer mit dem Hintergedanken, was wir vorhin gesprochen haben, dass man halt nicht zu viel Fermentiertes hintereinander hat, dass man eine Abwechslung hat. Und dass man auch Säuren sich da, wenn die hintereinander getrunken werden, nicht man irgendwie da gleich rausgekickt wird und mit viel Liebe fürs Detail, ja, dass man das auch wirklich ernst nimmt. Das ist wie mit dem veganen Essen. Wir bieten ja auch schon sehr lange lange bevor andere das angeboten haben, ein veganes Menü an, mhm. weil wir irgendwann gesagt haben, entweder wir machen das richtig
oder wir lassen es.
Ne? Ja, ja. Aber so ein bisschen nur ein paar Gemüse zusammenpacken und so also tun wir, als ob das ist einfach.
Dann lieber später starten, aber dann gut.
Und da haben wir schon vor vielen Jahren mit dem veganen Menü angefangen und das ist ja der Renner bei uns. Also es gibt Abende, da gibt es 30% vegane Menüs.
In Berlin, aber wenn ihr in Bielefeld wärt, wäre es vielleicht ein bisschen weniger, schätze ich mal.
Das kann sein, ja.
Und vor ein paar Jahren, vor Corona, hatte Tim Rauer ja dieses Restaurant in Dubai, Dragonfly. Und da gab es diese Giants, diese Saftcuvées, weil da gab es kein Alkohol. Und da war eine Freundin von mir, war da essen und sagte, pass auf, ich gehe jetzt in die Küche, ich habe hier eine Kühlbox und ich bringe dir diese 6 Giants mit. Da wurden mir die abgefüllt und sie ist mit so einem fetten Styropor-Ding schön auf dem Schoß, keine Ahnung, wie sie es transportieren. Und kam mir zu mir in Berlin, hier ist es, trink das jetzt, probier mal. Es war total gute Säfte, es war eine gute Mischung. Cuvée, aber es war einfach Saft, trotz allem. Ja, ja. Und es gibt eine Küche, also der Käseteller easy mit Saft. Ja, manche Desserts, wunderbar. Aber ich möchte nicht bei euch 8 Gänge mit Saft begleiten. Nö,
kriegst du auch nicht.
Genau, aus gutem Grund. Ja, ja. Aber der Ansatz war ja damals schon da.
Ja, aber es war ja auch schon lange her. Oder so. Ja, also da war das auch alles noch nicht so ein Thema.
Und jetzt kommt eine neue Generation, die Gen Z, die trinken nämlich mal so gar nicht mehr oder wenig. Das heißt, wir haben uns damals getroffen, um zu trinken. So war das damals. Im Studium, einer bringt einen Kasten Bier mit, 2 Frauen bringen Baileys mit, lustig, und dann war der Abend das Alkoholische. Und jetzt ist es so, die machen Sport, die sind optimiert, die nehmen ihre Supplements und ich höre so von Kindern, von Freunden, die schon älter sind, die sagen, nö, vielleicht kiffen die alle oder so, aber zumindest rauchen ist es auch ein bisschen, aber die trinken einfach weniger Alkohol. Und die kommen dann zu euch ins Restaurant und sagen, okay, gib mir was. Ja, ich möchte nicht trinken, ich möchte aber einen guten Abend haben. Und dann kannst du souverän sagen, ja, gar kein Problem. Ja, möchtest du lieber Säure, was möchtest du gerne haben? Und ich glaube, das ist was, dann sagen die, hey, cool, ich werde hier einfach genauso bedient.
Ernst genommen als Konsument einfach. Und das ist natürlich auch das Wichtige.
Es gibt ein ganz gutes Buch, das heißt, was Gäste wünschen, von Katharina Vetter, die schreibt unter anderem auch, was Gäste glücklich macht, so heißt es, über diesen vergessenen Gast. Sie beleuchtet verschiedene Gastgebersituationen und sagt eben, okay, da kommt einer, der möchte nicht trinken, nimm den mit, ja, weil der ist dann einsam. Und das Lustigste ist so Babyshower. Alle trinken, nur die Mutter nicht, weil die kann nicht trinken. Was ist das, ja? Also Schiffe werden mit Champagner getauft. Warum nicht mit einem coolen Meerwasser oder mit einem guten Tee? Ja, es ist so, Alkohol ist in so vielen Orten. Da gibt's diese Whiskys, wo die Leute mir erzählen in den Bars, das ist dieses Fass aus dieser seltenen Eiche und da wurde das 30 Jahre lang vergraben und da wird mir diese Geschichte erzählt von diesem Whisky und dann kriege ich einen Teebeuteltee. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Auf der einen Seite habe ich jetzt hier gerade einen Vortrag gekriegt über diesen Whisky und dann kriege ich hier irgend so 0815 fieses Getränk. Ja, wir haben da auch nur so einen billigen Honig drin, weil es interessiert uns auch alles nicht. Und inzwischen, glaube ich, sind so Nerds dabei, wie du schon sagst, auch so wie die Amasake-Crew, die einfach sagen so, ich will jetzt hier mich so richtig reinnerden in das Thema und jetzt schmeckt es plötzlich nach Rose. Wie cool, ja. Das war vielleicht auch keine Absicht, aber ist ja auch egal.
Nee, ich glaube, das haben sie selber nicht kommen sehen.
Genau, und das heißt, immer mehr solcher Deep-Dive-Typen sind unterwegs und ja. Das ist für alkoholfrei sensationell.
Du erfährst ja heutzutage auch viel schneller über so ein tolles Produkt, wenn da ein Nerd und was ganz Tolles irgendwo macht und das ganz speziell ist. Und dann hast du auch die Möglichkeit, die Sachen zu bestellen und zu verkosten und dann in dein Programm aufzunehmen.
Ja, ich hatte auch mal ein Restaurant, da hat der Chef gesagt, ich hätte bitte gerne alkoholfrei, der Sommelier interessiert mich nicht. Also der saß dann so ein bisschen verschränkten Armen, also wie ich jetzt gerade, liebe Hörerin, ich habe die Arme verschränkt und sagte so, was will ich nicht. Ich bin Sommelier. Ja, aber da kommen Leute, die wollen nicht trinken. Ich zum Beispiel. Was bietest du mir an? Und ich habe hier eine Weinausbildung gemacht vor meiner ersten Schwangerschaft und wurde in der Ausbildung schwanger. Mach ich so, Jungs, jetzt geht's los. Was bietet ihr mir jetzt an? Ich habe dann noch 2-3 Mal schon weitergemacht und nur so gerochen. Und dann kriegte ich tatsächlich Mineralwasser. Stellte sich raus, ja, das ist der Sponsor dieser Weinschule gewesen. Mhm. Ja. Also ich glaube, das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, wobei immer noch ist es, glaube ich, so, dass die Sommelier-Schulen das Thema noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, euer Sommelier, hat er sich das selbst drauf geschafft? Woher hat er seinen Jan?
Ja, einfach in Badouling bei dieser französischen Marke French Bloom.
Ach so, ja.
Da war es zum Beispiel so, dass Tim und ich das auf der letzten Tagung zusammen probiert haben. Da haben die sich präsentiert.
wir werden ja auch oft angesprochen, das ist halt das Gute, ne? Also wenn jemand ein tolles Produkt hat, von dem er überzeugt ist, kriegt man ja auch oft mal eine Probe zugeschickt oder es kommt jemand vorbei und gibt was ab.
Ja.
Ist ja auch immer ganz süß. Und dann hat man eben also die Möglichkeit, auch ganz viel zu verkosten und zu probieren.
Weil French Bloom ist ja wahnsinnig raffiniert. Das ist das Champagner auf Tétanger, was dahinter steht. Das heißt, die haben sowieso schon ihre Kunden und die haben ihre Zielgruppe und ihre Hotels und dann sagen sie, jetzt haben wir was Alkoholfreies und alle denken, ah, kann ja so schlecht nicht sein. Und dann fahren die sozusagen diesen ausgetretenen Vertriebsweg schon, das ist sensationell. So wie Winzer, die sagen, wir machen jetzt was Alkoholfreies und wenn du sagst, du hast den Winzer eh, dann sagst du, oh, cool, probiere ich natürlich. Als wenn irgendjemand dir irgendein Paket schickt und sagt, probier doch mal. Ja, da bist du natürlich auch viel offener, weil du kennst die Weine, sagst, die Weine sind cool. Ja. Natürlich bist du da offener und sagst, ja, dann probiere ich doch auch mal dein alkoholfreies Getränk. Und ich glaube, dass deswegen auch immer mehr Winzer, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Impuls haben, wir müssen da jetzt auch mal was tun, weil sie auch sehen, es wird auch verkauft. Ich meine, ich habe mir mal die Aktienkurse von den großen alkoholischen Playern angeguckt, so Pernod Ricard und so. Und die, die am meisten alkoholfreie Brands im Sortiment haben, die haben den wenigsten Verlust gemacht. Also alle Aktienkurse gehen fröhlich runter übers Jahr und letztes Jahr auch schon. Aber die, die Seedlip und das 0% Guinness drin haben und Tanqueray, die sind nicht ganz so dramatisch abgestürzt. Ja, das heißt, es geht simpel auch einfach um Geld. Ja, es ist einfach eine simple Rechnung, macht mehr Umsatz, indem du mehr Leute abholen kannst. Ja, ist ganz einfach. Wann habt ihr euer veganes, wie lange hat es gebraucht für die Eröffnung?
Ich glaube, so 5 Jahre.
Aber vegetarisch gab es ja vorher auch schon wahrscheinlich.
Aber nicht als Menü. Haben wir nie explizit angeboten.
Okay.
Wir sind gleich direkt aufs Vegane. Dann haben wir gesagt, wenn, dann machen wir es richtig. Dann gibt's vegan oder gar nichts.
Ja, und es wird was wie Prozent? 20%, 30%?
Manchmal sind es so 15%, aber es gibt manchmal so Phasen, zum Beispiel auch im Januar.
Der Veganuary.
Ja.
Ja.
Und da hast du dann auf einmal 60% vegan.
Und die trinken tatsächlich auch häufiger alkoholfrei.
Genau.
Habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe ja so eine vegane Masterclass mit alkoholfreien Getränken und Vegane sind da sehr offen, weil die vielleicht ein bisschen gucken, was geben sie ihrem Körper. Und vielleicht ist es auch, manchmal jemand zu mir, naja, der vegane Mensch verzichtet, kennt Verzicht. Aber ich glaube, es gibt schlechtes veganes Essen und es gibt sehr gutes veganes Essen. Ja, und das heißt, dann muss ich auch nicht verzichten, weil dann hättet ihr es ja nicht im Angebot, vermute ich zumindest mal. Und aber vegan essende Menschen sind sehr offen dem Alkoholfreien
absolut
gegenüber.
Absolut, definitiv. Also wir haben das ganz oft dann im Januar zum Beispiel in der Kombination vegan-alkoholfrei.
Ja.
Bietet sich ja auch an, weil man möchte ja auf Genuss nicht verzichten, man möchte ja Geschmacksexplosion, man möchte gerne den ganzen, man möchte einfach Freude, was ja Essen und Trinken auch ist und Lebensqualität, aber eben ohne Alkohol und ohne Fleisch, Fisch, ohne tierische Produkte und das können wir anbieten und wir auch ganz happy drin.
Und ich glaube, weder brauchen gutes Essen tierisches Protein, noch brauchen gutes Getränken Alkohol. Das ist einfach nur eine Frage der Technik, ja, und das ich glaube, dass in Berlin ist es sowieso easy, wenn man verreist, wie du schon sagst, und die Stadt verlässt. Und
es ist schon schwieriger.
Es ist schon, schöner Blick gerade. dann ist es schon schwieriger. Und wenn man dann eben außerhalb von großen Städten ist, dann muss man ein bisschen suchen. Man kriegt immer seine Gemüsepfanne, ja. Aber das ist ja auch nicht cool immer irgendwie. Und man kriegt auch immer ein alkoholfreies Bier inzwischen. Selten, dass ich das nicht kriege. Oder eine Apfelschorle. Aber das ist halt ein klarer Apfelsaft. Ja, und manchmal versuche ich dann mit den Gastronomen auch zu, sie haben mir sagen, ja, Apfelsaft ist doch Apfelsaft. Okay, Jungs, nein. Und dann mache ich eine Verkostung von 6 Apfelsäften, ein fieser, klarer, ganz unten vom Regal, ein Direktsaft, ein reinsortiger Saft und einer von einer alten Apfelsorte und ein fermentierter. Und dann stellen sie fest, oh, ist ja ein Unterschied, ey. Ja, ist ein Unterschied. Und man muss sich, das wie du schon sagst, 10 Chardonnay probieren, bis man sich für einen entscheidet. Gerne auch 20, ja. Und auch nicht jede Kartoffelsorte ist gut. Man muss das einfach durchprobieren. Und ich bin ein ganz großer Fan von Querverkostung. Und selbst meine Kinder kaufen 3 Tafeln Schokolade und sagen, okay, wir gucken mal, wie ist denn die Vollmilchschokolade? Es gibt natürlich Unterschiede bei vielen Dingen. Und ich glaube, dass die Leute werden auch anspruchsvoller, was ihr das feststellt. Die gucken mehr auf, was ist drin, sind ein bisschen kritischer mit Fett wahrscheinlich, mit Zucker. Weil zuckerfrei ist ja auch so ein Thema. Ich finde es ein bisschen schwierig. So, ich bin in den Wechseljahren, es ist sehr schwierig. Zuckerfrei und vegan wäre das Tollste eigentlich, aber finde ich maximal unsexy.
Also ich finde es ja auch schwer, wenn wir auf dieses Zuckerthema kommen. Leider, dass viele, wenn sie von zuckerfrei sprechen,
vergessen zu erwähnen, dass ich dann stattdessen Süßstoff benutze. Und das ist ja jetzt auch noch schlimmer als Zucker, finde ich. Also das ist noch so mal so ein Feld, da hast du absolut recht.
Ja, und da bin ich total bei Tee sofort. Es war jetzt gerade das Berlin Tea Festival und da habe ich so großartige Tees verkostet und auch mitgenommen, wo ich denke, ich gebe mir eure Menü, ich kann jeden Gang mit dem Tee begleiten. Und es gibt ja diese Cold Brews, das heißt, weil alle die Gastronomen sagen, oh nee, da habe ich jetzt hier 4 Gramm Tee, 85 Grad, 80 Sekunden, das stresst mich. Ich weiß, dass dich das stresst. Mach doch abends einen Tee in eine saubere Wasserflasche, mach die zu, stell es in den Kühlschrank und du gießt es aus wie ein Wein. Ja, du musst dir um nichts Gedanken machen und alle sind froh. Und dein Service dankt es dir, weil der muss auch nur eingießen. Ja, schön im Weinglas. Man kann einen Grüntee, einen Gyoko zum Beispiel auf Eiswürfel legen, lässt das so anschmelzen und dann schmeckt es ganz fruchtig. Das heißt, man kann Leuten, das ist mein Espresso im Sommer, ja, weil ich habe keinen Bock auf einen heißen Espresso. Das heißt, ich lege einfach meinen guten Tee auf Eiswürfel, lass die schmelzen und dann habe ich so einen ganz fruchtigen Koffeinkick, aber eben ohne die Säure, die halt ein Espresso so mitbringt. Es gibt einfach gute Möglichkeiten und das Teeregal nimmt wenig Platz weg. Ja, du kannst damit experimentieren. Ich habe neulich eine Prise Fleur de Sel in Darjeeling gemacht und jemand war völlig geschockt. Ich meinte, probier doch mal. Ah, das hebt den Geschmack. Ja, es geht einfach um so, was kann ich tun, damit Getränke auch passend zur Speise sind. Also sag du mir, ich habe Gemüse, das ist geröstet oder nicht, oder sind scharfe Nutten oder nicht. Und dann baue ich dir, wie er es wahrscheinlich auch macht, wie so ein Maßanzug ist das Getränk zur Speise.
Aber das Schöne ist doch, dass es so eine Menschen gibt wie dich, so eine Expertinnen, Nicole, die sind wie die, du und sich damit so intensiv beschäftigen und ihr Wissen mit uns teilen. Und wenn man jetzt sehr interessiert ist als Zuhörer und Zuhörerin über diese Dinge, dann kann man das in deinen beiden Büchern auch nachlesen.
Genau, ich nehme sie an die Hand. Und ich habe mein erstes Buch, Die neue Trinkkultur, war eigentlich für alle Menschen, die es interessiert. Und das zweite ist tatsächlich alkoholfrei für Gastronomen und Sommeliers, weil, wie gesagt, sie lernen es nicht so richtig. Und ich nehme sie alle an die Hand. So ein paar Nerdboxen haben wir eingebaut, wenn man noch ein bisschen tiefer eintauchen mag. Zum Beispiel das Thema Honig ist ja vegan auch schwierig, logischerweise. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, veganen Honig irgendwann herzustellen. In Israel ist man dabei. Das heißt, man kann sozusagen, die Biene macht ihren guten Honig. Aber Bienen geht's ja auch nicht immer gut. Die Bienen werden gefüttert mit Glukosesirup und nicht mit ihrem eigenen Honig. Also man strapaziert auch die Bienenvölker mitunter mit der Art, wie umgegangen wird mit den Bienen. Das heißt, wenn man den Honiggeschmack möchte, das ist alles auf dem Weg, ja, weil auch dieses Vegane ist ja weil das so ein großes Thema ist, auch wird auch bleiben, glaube ich. Ich glaube, auch alkoholfrei wird bleiben, ja. Das alkoholfrei läuft so ein bisschen 20 Jahre hinterher und geht so den Trampelpfad von der veganen Küche, aber auch da, ich glaube nicht, dass das irgendwann vorbei sein wird.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Weil jetzt diese Generation kommt und weil es jetzt auch mal da ist, warum soll es gehen? Ich meine, die ganzen großartigen Produzenten und auch die Winzer, die anfangen, kreativ zu werden. Ja, es gibt Verjus, es gibt Quittenverjus, es gibt Apfelverjus, es gibt Traubenverjus. Man kann coole Getränke, gib mir einen guten Verjus, Mineralwasser, eine Zitrone und du hast einen guten Aperitif. Alles besser als ein Orangensaft im Wasserglas, ja. Und jeder, der mal nicht trinken darf aus Gründen, der sieht, wie es jetzt, wie viel besser das sein kann. Ja. Und wenn du sagst, endlich kann ich mal einen Gin Tonic trinken, ich meine, wie schön ist das, ja? Und du bist zufrieden und darum gehst du zufrieden aus der Bar und sagst, ich hatte einen guten Abend, ja. Und hast vorhin Wein getrunken, dann hast du eben aber keinen dicken Kopf. Und das ist ja das, was auch am nächsten Morgen auch gut ist, ja. Bei den Gastronomen in den Köpfen und Gastronomen muss da auch dieses Mindset kommen. Und ich habe die Erfahrung, dass Frauen da häufig offener sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber manchmal sind Frauen geführte Restaurants, die sind da nicht so dogmatisch unterwegs und sagen, alles klar, wir probieren das. Ja. Mhm. Und viele Köche machen alkoholfrei, weil ihre Frauen schwanger waren. Das ist im Horvath ja zum Beispiel so. Und sagten, hier, jetzt brauchen wir mal was Vernünftiges. Ich möchte hier auch einen schönen Abend haben. Das wär vielleicht vor den Männern alleine gar nicht so gekommen. Aber letztlich ist mir total egal, woher es kommt. Hauptsache es ist, ja. Und deswegen. Und meine Tochter zum Beispiel, die weiß, was Verjus ist und die macht sich in ihrer Apfelsaftschorle einen Schuss Verjus. Und sagt, guck mal, schmeckt viel besser. Mach ich, genau, schmeckt viel besser.
Ach, wie schön.
Insofern ist das ist auch gar kein Hexenwerk. Und auf dem Schulfest haben wir 3 Cocktails gemacht, die alle nicht so süß waren. Mhm. Und endlich mal kein Saftcocktail auf dem Schulfest, ja. Insofern, ich glaube, die Kleinen und die Jungen müssen damit anfangen, damit die nicht schon mit Alkohol starten. Und die mag meine Proxys auch und sagt, ja, schmeckt gut. Ja, ist nicht so bitter wie so Bier und den Wein mag sie natürlich auch gar nicht. Und dann lernen die eben nicht, man braucht Alkohol, um einen coolen Abend zu haben, sondern man braucht einfach ein gutes Getränk, um einen guten Abend zu haben.
Und dann kriegt man den Kick von dem Geschmack.
So. Und von dem bunten, wenn man bei euch alkoholfrei trinkt, hat man auch, wie ich jetzt sehe, verschiedene bunte Dinge im Glas.
Das hat man definitiv.
Genau. Und dann hat man, dann manchmal gucken Leute zu mir rüber, wenn ich alkoholfrei trinke, und dann sagen die, was trinken Sie denn da? Ich habe die alkoholfreie Begleitung. Sie haben nur den Wein, ja. Und so macht man Leute auch neugierig. Und,
ja.
Das ist ja das, worum es auch geht. Das passiert bei euch wahrscheinlich auch und das Beste, was passieren kann.
Ja, ist immer, das Auge trinkt mit, ne?
Genau, deswegen muss es auch gut aussehen. Bis auf beim Amazake, da kriegt
da
das Auge.
Gibt's das in der Tasse, genau.
Genau.
Liebe Nicole, vielen Dank. Es war eine sehr kurzweilige Zeit. Ich finde, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Und genießt es ja wieder vielleicht,
ja, gucken,
wenn du
so
Zeit
ist.
Hast.
Genau, man, ihr seid ja auf einem super Weg. Ja, aber vielleicht die da draußen an den Rundfunkgeräten, die das hören und einfach sagen, ja, wir versuchen das einfach mal. Das ist, und die können zu euch kommen, auch in Berlin. Ich meine, da ist das easy zu gucken, wie das die Kollegen machen, ja, und Kolleginnen. Und ich glaube, dass es nächstes Jahr wird es ein alkoholfreies Oktoberfest geben. Ja, ich meine, das traut sich auch nur Berlin. Ja, 3 Tage Kulturbrauerei, kein Alkohol.
Das ist mutig.
Das ist mutig, genau. Und ich glaube, dass das funktioniert, weil es eben auch wirklich gute Biere gibt. Das ist einfach einfach. Und das Naked ist einfach ein gutes Bier. Das habe ich immer zu Hause.
Ja, siehst du, haben wir was gemeinsam.
Ja, total. Ich bin so froh, dass es das gab. Und es ist einfach ein gutes, erwachsenes Produkt. Ja, dann
auch das macht auch wirklich geschmacklich einfach Spaß, muss man so sagen.
Hoffen wir mal, dass immer mehr kreative Menschen draußen was bauen und immer mehr kreative Weinhändler und Weinhändlerinnen sagen, wir nehmen das auf ins Sortiment. Weil das ist pro Wein eine ganze Halle alkoholfrei. Das hätte ich das vor 5 Jahren jemand gesagt, in der Frau Klaus, Sie halluzinieren, obwohl Sie gar nicht trinken. Aber es ist so, es gibt wirklich eine große Auswahl auf der Pro-Wein. Ja. Also das nicht zu merken und zu sehen, dann geht man echt mit Scheuklappen über die Messe. Und dann will man es halt auch nicht.
Liebe Nicole, vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, weil es ist ja auf ein Glas Champagner, war ja heute nicht. Das heißt heute mal auf kein Glas Champagner.
Genau.
Aber trotzdem gut, weil es einfach, ja, weil du ja auch dahinter stehst. Ja. Insofern ist das ein guter Ort, das Thema auch zu besprechen.
Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Euch allen auch einen schönen Abend. Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.